Stell dir vor, du überlebst eine Katastrophe und vergisst danach genau das, was dich und deine Kommune beim nächsten Mal retten könnte. Das passiert im Bevölkerungsschutz öfter, als man denkt. Katastrophendemenz. In dieser Folge von Crashkurs Krise sprechen wir darüber, wie du Katastrophendemenz stoppen kannst und Erfahrungen für die nächste Lage nutzt. Es geht los.
Crashkurs Krise. Der Podcast für Impulse, Lösungen und Perspektiven fürs Krisenmanagement und den Bevölkerungsschutz. Mit Andreas Karsten und Manuel Weißkopf.
Hallo zusammen, schön, dass ihr alle wieder zuhört, reingeschalten habt, vielleicht auch zuschaut, je nachdem, über welchen Kanal ihr uns gerade empfangt. Schön, dass ihr da seid. Andreas, auch schön, dass du wieder Zeit gefunden hast, heute ein kleines Pläuschchen mit mir zu halten. Wir haben heute ein paar verschiedene Themen, aber dazu gleich mehr. Wie geht's dir denn in Hamburg?
Moin Manuel, mir geht es dementsprechend recht gut. Wetter ist heute nicht so, der Sommer in Hamburg lässt halt noch zu wünschen übrig, aber wir sind ja weiter in guter Hoffnung.
So, solange die Füße nicht nass werden, weil Springflut ist, ist doch schon fast Sommer, oder?
Ja, so ist es. Ein bisschen erhöhte Luftfeuchtigkeit in Hamburg. Ne? Ihr nennt das Starkregen, aber die Hamburger sind halt anderes gewohnt.
Das ist richtig, Starkregen. Du fängst gleich mit einem guten Stichwort an. Ein bisschen über vier Jahre ist es jetzt her. Da hat ein Starkregen ganz Deutschland auf einen Punkt fokussiert, nämlich aufs Ahrtal. Was konnten wir denn oder was können wir denn aus dem Ahrtal lernen? Es gibt ja verschiedenste Publikationen zu dem Thema. Ich werfe jetzt einfach mal eine auf, die vielleicht auch ein bisschen bekannter ist und auch kontrovers diskutiert wird durchaus in der Fachwelt, nämlich die vom Professor Dominik Giesler. Und da geht es tatsächlich nicht nur um die Flut selber, sondern vor allem um das Thema Führung. Lass uns drüber sprechen, Andreas. Was hältst du davon? Was sind deine Punkte, die dir zu dem Buch einfallen?
Ja, du hast schon das richtig angedeutet, Manuel. Es ist ja ein Buch, was aus einem Gutachten entstanden ist für die Oberstaatsanwaltschaft in Koblenz und meines Wissens für den Untersuchungsausschuss des Landtages in Rheinland-Pfalz. Und von daher, sag ich mal, hat es einen bestimmten Fokus. Es geht nämlich darum, gab es ein Fehlverhalten von Menschen, das strafrechtlich, sag ich mal, geahndet werden muss. Und das andere ist halt, gab es politische Fehlverhalten. Was dieses Buch relativ einmalig macht, ist, dass natürlich alle verfügbaren Informationen den drei Autoren dieses Gutachtens und dann des Buches halt zur Verfügung gestanden haben, was bei anderen Veröffentlichungen halt nicht so der Fall ist. Wenn ich jetzt über das Ahrtal oder über die Ahrtal-Ereignisse urteile, dann kann ich das nur aufgrund von veröffentlichten Informationen machen. Ich komme an gewisse Informationen nicht heran, die natürlich die Autoren gehabt haben. Das muss man einfach immer wissen.
Warum haben Sie die gehabt? Genau, weil Sie eben dieses Gutachten erstellt haben und dadurch mehr Einblick hatten?
Genau, Sie haben Informationen gekriegt, die Polizei beschlagnahmt hat. Sind natürlich viele personenbezogene Daten, aber auch die ganzen Funkprotokolle sind da aufgezeichnet, wann welche Notrufe eingegangen sind. Also alles, was da dokumentiert wird, ein riesen Datenboost. Das ist natürlich zum einen vom Vorteil, dass du einen Vielteil der Informationen bekommen hast, sicherlich nicht alle, weil es ja auch eine Unmenge von betroffenen Menschen gegeben hat, die nicht alle interviewt worden sind, auch nicht von der Staatsanwaltschaft.
Was verständlich ist, wenn man sich die betroffenen Zahl anguckt, fast nicht möglich, das aufzuarbeiten.
Genau.
In vollumfänglich genau. Zumindest.
Die Gefahr bei solchen Gutachten geht ja wirklich darum, hat jemand einen Fehler begangen und das muss dann nachgewiesen werden, dass es dieses Fehlverhalten wirklich zu dem Schaden geführt hat. Die Gefahr besteht, dass man natürlich sehr, sehr ins Detail geht und das große Bild verliert. Also was war wirklich grob falsch? Was können wir aus dem Ahrtal lernen? Das ist ja die spannende Frage. Also es gibt zwei Klagen, wenn man mit den Leuten im Ahrtal spricht, oder drei Klagen. Das erste ist, die Führung in der Flutnacht und in den Tagen danach war mangelhaft. Das zweite ist, dass, sag ich mal, niemand politische Verantwortung übernommen hat und sich entschuldigt hat. Das hört man immer wieder. Dass Menschen Fehler machen, das akzeptiert, glaube ich, jeder, vor allem in solchen Situationen. Aber dass die Politiker und Politikerinnen im Nachhinein versucht haben, aus der Situation so rauszukommen, sag ich mal, und sich nie jemand hingestellt hat und gesagt, Entschuldigung, wir haben grobe Fehler gemacht, sag ich mal, das tut den Menschen vor Ort auch weh. Und der dritte, nämlich der Wiederaufbau. Und da ist das Spannende, dass ich bis eigentlich gestern nur negative Artikel über den Wiederaufbau im Ahrtal gelesen hat, dass alles so unwahrscheinlich lange dauert, dass das nicht vorangeht, dass da noch Haufen Gelder zur Verfügung sind. Gestern habe ich jetzt den ersten Artikel gelesen, dass nach 4 Jahren die Bundesbahn ihre Strecken wieder wohl im Ahrtal fertig hat. Also jetzt gibt es so die ersten auch positiven Äußerungen. Der Punkt 2, diese Entschuldigung, und 3, Wiederaufbau, sind, glaube ich, Themen, die politisch relevant sind und die speziell die Menschen im Ahrtal natürlich heute unter den Fingern brennen, aber die für uns eher zweitrangig sind. Also und speziell für unser Fachwissen, was wir haben, da geht es ja eher um die Führung. Und wir sollten uns Gedanken darüber machen, was in der Nacht oder an dem Tag und in der darauffolgenden Nacht und in den nächsten Tagen bis Wochen schiefgelaufen ist und was wir daraus lernen können, damit eventuell zukünftig solche Lagen besser, abgearbeitet werden können.
Du sprichst einen guten Aspekt an, wie lernen wir für die Zukunft? Der Gisela ist auch nicht ganz einverstanden mit, der Retrospektive. Er sagt, sie waren nicht richtig vorbereitet auf eine mögliche Flutkatastrophe. Du sagst ja immer, das ist schon länger kein Geheimnis, dass sowas im Ahrtal passieren kann. Wir hatten das viele Jahre zuvor im Osten in Deutschland, wenn ich das richtig einordnen kann.
Genau, im Weißeritztal ist es 2-mal passiert.
Ja, und spätestens seitdem kann man eigentlich wissen, dass solche topografischen Lagen von sowas durchaus mal betroffen sein können. Also das heißt, es kann leider Gottes genauso auch wieder passieren. Und dann sollte man daraus gelernt haben und darauf besser vorbereitet sein. Und was der Gisler auch noch sagt, die Einsatzleitung konnte das Ausmaß der Katastrophe gar nicht richtig erfassen.
Ja, wenn man sich das Schadensereignis im Weißeritztal anguckt, 2-mal zwischen 2000 und 2010, wie da die Sturzfluten runtergelaufen sind. Und im Weißeritztal gibt es noch 3 Talsperren. Diese Talsperren haben diese Flutwelle noch ein bisschen abgepuffert. Wenn man sich das genau anguckt und dann auch liest, dass das Weißeritztal abgeschnitten war, Straßen waren zerstört, Brücken waren zerstört, die Bundeswehr ist mit Hubschraubern reingeflogen die ersten Tage, um die Leute zu versorgen. Also das sind ja alles mehr oder weniger Geschichten, die wir im Ahrtal wiedergehört haben. Ja, und von daher, man hat einfach, oder die Leute, die dort gewesen sind, haben nicht das notwendige Situationsbewusstsein gehabt. Ja, also wenn, sage ich mal, im oberen Ahrtal Wohnwagen wegschwemmen, Autos wegschwemmen und die ersten Häuser einbrechen, dann kann ich davon ausgehen, dass diese Flutwelle irgendwann unten im Tal auch mal ankommen wird. Weil das Ahrtal hat
zumindest,
kein...
Zumindest plus minus ein paar Prozent Aufschwächung oder Ding. Irgendwas muss unten ankommen.
Genau.
Aber Andreas, dazu muss ich ja erstmal erkennen können, dass das gerade passiert, wenn ich nicht vor Ort stehe.
Genau. Das war aber so, was im oberen Ahrtal passiert ist, das war relativ früh bekannt. Der Kreisleitstelle war es bekannt, in Koblenz. Es waren den Feuerwehren vor Ort sowieso bekannt, weil die waren alle im Einsatz. Es war auch dem Katastrophenschutzstab des Landkreises Ahrweiler bekannt. Und da kommt jetzt ein Punkt, den auch Dominik Giesler anspricht.
Der Bevölkerungsschutz in Deutschland steht vor großen Herausforderungen und die Budgets sind knapp. Trotzdem kannst du mit klugen Lösungen viel bewegen. In unserem Podcast Crashkurs Krise und unseren Live-Webinaren Debug Dialog Live unterstützen wir dich mit Impulsen, Lösungen und Perspektiven. Reiche deine Fragen ein und diskutiere mit uns. Gehe jetzt zu anmelden.debug.eu/webinar und melde dich an. Die Teilnahme ist kostenfrei.
Man hat also frühzeitig, hatte man die Information. Man hat sich nicht vorstellen können, was da passiert und wie sich das weiterentwickeln wird, sondern man hat sich darauf konzentriert, was kann ich jetzt da im oberen Ahrtal machen. Bloß der obere Ahrtal war ja schon alles kaputt. Der Fokus hätte jetzt drauf liegen müssen, wie kann ich das mittlere und untere Ahrtal schützen.
Vor die Lage kommen, das Stichwort, und nicht hinterherlaufen.
Genau. Und da gab es, so schreibt Giesler, Zeitfenster von Stunden, wo man hätte drüber nachdenken können. Jetzt ist es, und das möchte ich ganz dick unterstreichen, ich bin der festen Meinung, dass alle Leute, die dort in Verantwortung gehabt haben, das sind keine dummen Menschen. Die sind intelligent. Und keiner von denen...
Die haben auch was gelernt.
Genau.
Also die haben auch in diese Richtung einiges gelernt, genau. Sonst wären sie da nicht.
So ist es. Und das Nächste ist, keiner hat absichtlich, sage ich mal, jetzt schlecht gearbeitet. Und das ist ja der Punkt, da müssen wir uns die Frage stellen und gerade wir als Ausbildungsbetrieb, warum haben die dann trotzdem, sage ich mal, diese Fehler begangen? Also es sind intelligente Menschen, sie haben eine Vorausbildung, eine Ausbildung im Bereich des Katastrophenschutzes. Kleinere Lagen hätten die sicherlich vollkommen logisch, also gut abgearbeitet. Warum haben sie dann trotzdem diese Fehler begangen? Und da ist natürlich eins, dass sie Bilder von Hochwassern im Kopf hatten des Ahrtals, die nicht so dramatisch waren. Weißt du, wenn Hochwasser im Ahrtal gibt es alle paar Jahre mal. Aber in diesem Ausmaß ist es halt ellenlang zurückliegend. Und das ist jetzt so ein Punkt, den auch Albrecht Brömme, der Ehrenpräsident des THWs, immer wieder deutlich macht oder auf den er hinweist. Er nennt das Katastrophendemenz. Ne, also im Moment.
Ich kenne den Ausdruck, ja.
Ne, im Moment, sag ich mal, ist Ahrtal noch in unseren Köpfen, so wie Weißritztal auch gewesen ist, zumindest in meinen Köpfen. Ich habe da lange Übungen gemacht zu dem Weißritztal. Das nimmt ab. Ne, also dieses Bewusstsein und auch diese Vorstellungskraft. Alle, die das jetzt im Ahrtal erlebt haben, die werden das nicht vergessen. Es wird vermutlich bei den nächsten Hochwassern immer dazu kommen, dass die Kollegen im Ahrtal eher zu viel machen und zu vorsichtig sind, also als notwendig. Ne?
Zumindest in dem Bereich, was Überflutung und Hochwasser und Regen, Starkregen angeht, genau. Weil da der Triggerpunkt sitzt.
Genau. Ja. Wenn diese Menschen aber in Pension gehen und ich sag mal, die Erinnerung langsam verblasst, dann vergisst man das. Also wir haben Probleme aus ehemaligen Katastrophen, die speziell in anderen oder die dann auch noch in anderen Gebieten stattgefunden haben, wirklich zu lernen. Na, in meinen Lehrgängen für die Landesfeuerwehrschule nenne ich das einsatztaktische Fallstudien. Wir gucken uns eine Fallstudie an und diskutieren dann, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was kann man anders machen, was hätten wir vielleicht anders gemacht, ohne zu beurteilen, ob man vor Ort es besser gemacht hätte in der Situation, weil es ist doch klar, wir sitzen nicht oder wir sind nicht in dem Stress des Einsatzleiters. Wir sitzen ganz bequem in unseren Schulungsräumen. Wir haben die Informationen, die später zutage getreten sind.
Ja. Wir sitzen schon hinter der Glaskugel und nicht mehr davor sozusagen.
Genau, so ist es. Ne? aber da stellt sich immer die Frage, wir wollen nicht beurteilen, wie gesagt, war der Einsatz gut oder schlecht. Aber was können wir lernen? Und dass man einfach so, sag ich mal, so im Hinterkopf so Einsatzszenarien hat, die man schon mal durchdacht hat, wo man dann erstmal schnell sagen kann, naja, also das muss man sowieso machen. Ne, dass man so eine Bibliothek...
Das ist wieder beim Allgefahrenansatz, Andreas.
Ah, davon halte ich ja nicht so viel, weil alle Gefahren, auf die können wir uns nicht vorbereiten, weil wir erstmal schon mal alle Gefahren gar nicht kennen.
Genau, aber wenn wir auf alle Szenarien schon mal durchgespielt haben wollen...
Zumindest viele. Und ich sag mal, das ist ja im Ahrtal im zweiten Teil dann aufgetreten. Also die Nacht 14., 15. Juli, als der erste Regentropfen gefallen ist, da hätte keiner von uns das mehr besser oder viel anders hinbekommen. Vielleicht noch das eine oder andere. Also Fehler sind im Vorfeld gemacht, in der Vorbereitung, das schreibt ja auch Giesler. Aber in den Tagen danach, da war ja eines der Hauptprobleme, die Unmengen an Helfern der BOS-Einheit zu koordinieren. Da waren ja hunderte, wenn nicht so 1000 Einsatzkräfte vor Ort gewesen. Und solche Einsätze mit so vielen Einsatzkräften vor Ort zu führen, ist natürlich vollkommen egal, ob das jetzt ein Hochwasser ist, ob das Flächenbrände sind. Also die Ursache ist egal. Also dieses Führen von großen Einheiten ist szenariounabhängig. Und das müssen wir in der Ausbildung drauf konzentrieren. Genauso, was im Ahrtal ja auch die Erkenntnis ist, und ich glaube, es wird die nächsten Jahre so bleiben, ist, dass in solchen Situationen eine Unmenge von Spontanhelfenden kommen werden. Wie kann ich diese Spontanhelfenden vernünftig in meine Führung einbinden? Wie kann ich die führen? Wie kann ich mit denen zusammenarbeiten? Und das ist auch wieder vollkommen unabhängig von dem Szenario. Na, also es gibt so Baukästen, sage ich mal, Werkzeuge, die wir bei vielen Szenarios nutzen können. Und darauf müssen wir unsere Ausbildung fokussieren. Nicht auf ein spezielles, sondern wir müssen immer überlegen, wenn wir eine Übung machen zu irgendeinem Szenario, was können wir daraus lernen für die Allgemeinheit?
Also das heißt, wir versuchen zwei Dinge. Wir versuchen aus einem Szenario, das wir beübt haben, erstens das Szenario besser zu verstehen.
Genau.
Und strukturierter bearbeiten zu können. Vielleicht in der Retrospektive auf dieses Szenario auch rauszufinden, wie hätte sich das denn anders entwickeln können?
Ja.
Und was wären dann andere Handlungsalternativen gewesen? Mhm. Und das Zweite, was du sagst, übertragen auf andere Szenarien im Kopf.
Genau.
Was kann ich für immer daraus lernen? Ja, wenn mein Problem die Kommunikation ist in einem Szenario, dann wird sie das zu 98% in allen anderen Szenarien auch wieder werden.
Genau.
Ich wollte noch eins dazu sagen, Andreas, mhm. das Thema, was du aufgemacht hast, nämlich die Spontanhelfenden. Wir haben dazu ja in Folge 3 schon einen Podcast gemacht. Es gibt dazu bei uns auf der Homepage auch einen Selbstlernkurs, den man da machen kann. Es gibt einige Forschungsprojekte dazu. Also das ist ein Thema, das schätzt nicht nur du so ein, dass das uns die nächsten Jahre und Jahrzehnte begleiten wird. Ich verstehe es auch. Es gibt viele Leute, die sich nicht in THW und Feuerwehr und Rotes Kreuz engagieren wollen, weil sie sagen, da mache ich ja 90% der Zeit nichts. Und ich kann ja schon was und dann helfe ich lieber da, wo ich kann, effizient. Das ist ein Gedankenansatz, der ist völlig legitim. Die Zeitplanung obliegt jedem selbst.
Genau.
Und wenn dann die Heizungsspezialisten ins Ahrtal kommen und alle Heizungen reparieren, dann hat das auch einen massiven Mehrwert, den wir mit Hilfskräften aus Hilfsorganisationen eigentlich gar nicht generieren können. Das heißt, es ist auch ein großer Mehrwert, diese Struktur irgendwie zu formen, zu nutzen, dieses Know-how, was da kommt, wirklich richtig gewinnbringend einzusetzen. Aber das ist auch genau die Schwierigkeit und damit beschäftigen sich viele Menschen und Artikel und Themen und eben auch unser Podcast.
Genau. Die Spontanhelfenden, das ist ja keine neue Geschichte. Die ist ja auch nicht in Deutschland als erstes aufgetreten, sondern zuerst sind sie in Australien, Neuseeland aufgetreten, vor über 15 Jahren. Und schon damals haben wir, als ich noch im BBK gearbeitet habe, diese Berichte gelesen, haben gesagt, die Deutschen werden wohl nicht so ganz anders ticken als die Australier und haben uns damals schon Gedanken gemacht. Also das fehlt uns auch in Deutschland so ein bisschen, dass wir über den Tellerrand hinaus gucken. Und uns überlegen, was irgendwo auf der Welt passiert, könnte das in Deutschland auch passieren? Und wenn ja, wenn es so passiert, was bedeutet das für uns?
Ne? Und was können wir aus denen ihren Erfahrungen schon lernen? Und da sind wir Bayern ja ganz gut leider drin. Wir finden das Rad gerne neu und machen alles anders als die anderen,
genau.
Was nicht immer unbedingt schlau ist.
Ja, und das ist der Punkt. Es kann natürlich nicht jeder Sachbearbeiter, jede Sachbearbeiterin im Landkreis weltweit die Fachliteratur auswerten. Das ist ja absurd. Also da fehlt wirklich in Deutschland vielleicht auch häufiger mal, dass gewisse Expertinnen und Experten sich da hinsetzen, das auswerten und dann das in der Fachliteratur oder in die Lehre hineinbringen. Für die Leute halt vor Ort, in den Kreisverwaltungen, in den Gemeindeverwaltungen, aber auch für die Führungskräfte der Feuerwehren, des THWs und der Hilfsorganisation. Und das ist so ein bisschen, warum es ja auch uns gibt, weil wir tun sowas und geben das auch in unseren Schulungen ja weiter. Also das ist so ein Punkt, wo wir Deutschen, glaube ich, gelegentlich nochmal von anderen Ländern auch lernen können. In der Schule haben wir alle vom Nachbarn abgeschrieben. Ne? Warum soll man das jetzt nicht auch machen als Erwachsener?
Nochmal zurück aufs Ahrtal. Es gibt ja dieses Gutachten. Was mich jetzt persönlich interessieren würde, wäre es denn anders gewesen oder hätte es einen anderen Ausgang gegeben, hätten die beteiligten Personen anders gehandelt? Das ist jetzt so die für mich entscheidende Frage. Warum ist die entscheidend? Mir ist es wichtig zu wissen, wenn der Stab gesagt hätte, wir evakuieren das untere Ahrtal, hätten sie das denn noch rechtzeitig geschafft? Oder wären dann vielleicht sogar während der Evakuierung, wenn die Flutwelle reinläuft, sogar noch mehr Personen zu Schaden gekommen? Wie ist es, Andreas? Gibt es da Erkenntnisse aus dem Buch?
Es gibt nur eine Erkenntnis, nämlich, dass man das zu 100% nicht beurteilen kann. Du hast es richtig angedeutet. Wenn ich warne, rette ich Menschen. Man kann doch nicht sagen zu 100%iger Wahrscheinlichkeit, aber mit großer Wahrscheinlichkeit hätte man Menschenleben gerettet. Es hätte aber auch dazu kommen können, dass Leute, sag ich mal, in die Gefahr hineingelaufen wären. Meines Erachtens ist die Wahrscheinlichkeit beim zweiten geringer als beim ersten. Also wir hätten durch frühzeitige Warnung mehr Menschen im Leben gerettet, als wir verloren hätten durch diese Warnung. Jetzt ist das natürlich für die Person, für die einzelne Person, die betroffen ist und die durch diese Warnung unter Umständen zu Tode kommt, natürlich vollkommen uninteressant, dass im Output mehr Menschenleben gerettet worden, als, sag ich mal, wenn nicht gewarnt worden
als
wäre.
Warnung, ja.
Genau. Also für die Einzelperson ist es immer anders, aber das ist so ein Grundprinzip, das muss man im Bevölkerungsschutz einfach akzeptieren. Es geht darum, dass wir das Beste für die Mehrzahl der Menschen erreichen. Das Ziel ist schon, die Warnung so auszusprechen, dass möglichst keine Fehlhandlungen stattfinden und dadurch Menschen zu Schaden kommen. Aber auszuschließen ist das nie. Und das ist jetzt der Punkt auch, das können wir lernen. Die Warnung muss gewisse Kriterien erfüllen. Also als erstes, sie darf nicht zu lang sein. Ne? Ellenlange Warnung, das können wir uns jetzt wieder jedem Wochenende anhören, wenn der Verkehrsfunk ist. Da kriegst du ja eine Macke, wie lange darunter gebetet wird. Da weißt du am Ende nicht mehr, was am Anfang erzählt wurde. Aber da konzentriert man sich ja nur auf seine Autobahn.
Genau.
Ne? Ansonsten also erstmal nicht zu lang. Das zweite ist, was ist passiert? Also welche Gefahr besteht?
Und wie ganz dringlich ist es?
Genau. Und ganz wichtig dazu, was sollen die Menschen machen, um sich selbst zu schützen? Unter Umständen kann man noch einen kurzen Satz reinmachen, was machen die Gefahrenabwehrbehörden? Aber das ganz Entscheidende ist, man muss den Menschen sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Beispiel Ahrtal wieder, bei jeder Hochwasserlage, man geht nicht in Keller, in Tiefgaragen. Also alles, was unterirdisch ist, weil da fließt das Wasser rein. Und was wenige Menschen wissen, der Wasserstand muss nur wenige Zentimeter hoch sein, dann ist so ein Druck auf die Türen, dass man Türen nicht mehr öffnen kann.
Yep. Ne? Selbst schon erlebt, wenn man nicht schlau ist beim Auspumpen und die eine Seite der Tür abpumpt, die andere nicht, dann öffnet sich die Tür nicht, auch wenn da schon weg ist.
Ja, genau. Also das ist das, was man sagen muss. Und das dürft ihr auf gar keinen Fall machen. Und das Zweite, was sollt ihr machen? Und im Ahrtal wäre es halt gewesen, rennt von der A weg in höhere Gebiete.
Nach oben, von der A weg und nach oben.
Genau, wenn du von der A wegläufst im Ahrtal, kommst du automatisch
nach oben.
Genau, weil es ein enges Tal ist. Diese Hinweise muss man machen.
Was ist richtig, was ist falsch.
Genau. Und dazu bedarf es natürlich als Grundvoraussetzung, dass man den Behörden vertraut, die Warnung aussprechen.
Vertrauen und Behörden, da sprichst du gerade was an, Andreas. wir haben ja Gruppen, die können sich nicht selber helfen.
Mhm.
Oder nur sehr schlecht.
Mhm.
Da können wir warnen und auch den Behörden vertrauen. Das hilft nichts. Und im Ahrtal gab es ja ein Behindertenwohnheim,
mhm,
das sehr stark betroffen war.
Mhm.
Wie gehen wir denn mit den sogenannten vulnerablen Gruppen in so einer Situation um, die wirklich Hilfe brauchen? Der Rollstuhlfahrer oder die Rollstuhlfahrerin wird nicht ganz einfach von der A weglaufen und den Weinberg hochfahren können. Das wird ein bisschen schwierig. Wenn du eine alleinerziehende Person bist, da musst du nicht mal alleinerziehend sein, es reicht schon, wenn du allein zu Hause bist mit denen. Da gibt es einfach Situationen, da brauchst du Hilfe. Ich meine, einiges wird sich vielleicht auch, Gott sei Dank, durch Nachbarschaftshilfe, mhm, und Ähnliches von alleine lösen. Aber das wird nie und nimmer bei allen funktionieren. Wie arbeiten wir in so einer Situation mit vulnerablen Gruppen? Woher wissen wir überhaupt, dass sie da sind?
Ja, das ist im Moment eine groß diskutierte Frage. Gibt es auch eine Reihe von Forschungsprojekten zu. Man hat das auch untersucht als Beispielszenario, die Corona-Krise hat man da herangezogen. Wie geht man mit solchen Gruppen um? Und es gibt zwei Arten von Gruppen, glaube ich. Die eine Gruppe, da ganz zu unserem Ausgangspunkt mit dem Vertrauen zusammen, es gibt einfach Menschen in Deutschland, die vertrauen den Behörden nicht, weil sie schlechte Erfahrungen mit den Behörden gemacht haben. Das können Obdachlose sein, das können Flüchtlinge sein, die das Bild aus ihren Heimatländern von den Behörden, von den Polizeien, von den Feuerwehren nach Deutschland, sag ich mal, transferieren. Oder es können natürlich auch Leute sein, haben wir ja bei Corona erlebt, die sowieso glauben, dass der Staat mittlerweile irgendwie oder alle, die da was zu tun haben, einen Hau haben. Ne? Also wenn man an die großen Anti-Corona-Demonstrationen denkt, wo ja tausende Bürgerinnen und Bürger auf die Straße gegangen sind und einfach den Behörden unterstellt haben, dass sie absichtlich hier Maßnahmen treffen, um halt die Republik zu verändern. Dieses Potenzial, was den Behörden nicht vertraut, ist vollkommen unterschiedlich und müssen auch vollkommen unterschiedlich behandelt werden. Im Endeffekt gibt es sicherlich bei jeder Krise irgendeine Gruppe von Menschen, da kannst du auch kein Vertrauen aufbauen. Also selbst durch gute Kommunikationsmöglichkeiten vertrauen die einfach den Behörden nicht. Ja, da müssen halt die Möglichkeiten des Ordnungsrechts mit Platzverweis und Durchsetzung durch Polizei.
Stichwort Reichsbürger oder Ähnliches, so jemanden holst du auch nicht mit guter Arbeit ab.
Genau. Ja, also, aber da geben unsere Gesetze Möglichkeit. Als Bevölkerungsschützer, wir müssen das anordnen. Das ist die eine Gruppe. Damit muss man sich oder gehört viel, viel Fingerspitzengefühl im Bereich der Krisenkommunikation dazu. Die muss auch heute schon beginnen. Also ich kann jedem nur empfehlen, der zum Beispiel hier in Hamburg mit der offenen Drogenszene, wenn man die als vulnerable Gruppe sieht, dann würde ich heute schon als Katastrophenschutzbehörde mit diesen Sozialarbeitern, die ständig mit diesen Menschen zu tun haben, Kontakt aufnehmen und mit denen diskutieren, wenn eine Krise eintritt, wie gehen wir denn damit um? Wie erreichen wir denn diese Menschengruppe? Die zweite Gruppe, die du auch angesprochen hast, sind natürlich alle, die ja besondere Bedürfnisse in der Krise haben. Das ist der Rollstuhlfahrer, das sind die kleinen Kinder, das sind wir Ältere unter Umständen. Das ist abhängig von der Krise. Je nach Szenario, wie das ist, können verschiedenste Menschen vulnerabel werden. Das hat Corona auch gezeigt. Am Anfang haben wir geglaubt, dass die Personen, die vulnerablen Personen in der Corona-Krise die Älteren sind. Also wurde Ausgangssperre ausgesprochen. Die Leute durften nicht mehr ins Altersheim hinein oder ins Pflegeheim. Also man hat die abgeschottet. Man hat auch die Schulen zugemacht. Heute weiß man, die älteren Menschen, gerade mit ihrer Kriegserfahrung, die haben das relativ gut überstanden und die haben das auch verstanden, worum es geht. Die Kinder, die nicht mehr zur Schule könnten, die sind diejenigen, die schlimmer betroffen waren von den Maßnahmen. Die eigentliche vulnerable Gruppe waren die Kinder. Hat am Anfang keiner geglaubt oder die wenigsten geglaubt. Und das zeigt, man muss da sehr sensibel sein und das Ohr an der Gesellschaft haben, um zu erkennen, A, durch die Krise vulnerable Personen und B, Personen, die vulnerabel werden durch die Maßnahmen, die wir treffen in der Krisenbewältigung.
Und C, die, die schon vorher vulnerabel waren. Ja, also wenn wir zum Beispiel behandlungspflichtige Patienten haben, die zu Hause behandelt werden, von denen wir vielleicht gar nicht wissen, dass es so ist. Das ist so eine Gruppe, die möglicherweise schwierig ist zu erkennen. Es gibt vulnerable Gruppen im Sinne von, ich sage jetzt mal, kognitiv eingeschränkten oder geistig behinderten Menschen. Ich habe in meiner Arbeit da Sachen erleben dürfen, die mich staunen haben lassen. Mhm. Also ich habe bei den Special Olympics schon mehrfach gearbeitet und die Special Olympics sind ein unglaublich tolles Ereignis für geistig behinderte Sportler. Und wir haben Sachen erlebt, wie dass wir beim Einlauf nicht an einer schwarzen Plane vorbeigehen können, weil da zwei Sportler dabei waren, die bei schwarzer Plane nicht mehr weiterlaufen können oder Dinge tun, von denen ihre Betreuer gesagt hat, das können wir nicht einschätzen, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall ist, wenn wir da vorbei müssen, die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass der Einzug dann beendet ist an der Stelle. Ja, dann mussten wir uns das einfallen lassen. Auf die Idee wären wir gar nicht gekommen, dass das ein Problem darstellen könnte. Und dazu, glaube ich, braucht man viel Kontakt mit Verbänden, mit Vertretern dieser Gruppen, die da wirklich als Trichter, als Sprachrohr fungieren können und uns damit nicht Beschäftigte erstmal darauf sensibilisieren können, was die Bedürfnisse sind.
Genau richtig. Ja, also das ist im Vorfeld, muss man sich darum kümmern. Und das ist, oder ich sag mal, das sind ja nicht nur Menschen, die in irgendwelchen Heimen leben, sondern viele werden ja auch zu Hause betreut oder viele sind mal auf Urlaub, also gerade so in Großstädten kommen ja solche busweise, kommen die unter Umständen hierher, gehen in den Zoo oder also gucken sich den Hafen an. Und wenn dann die Krise ausbricht.
Es gibt ja auch viele, die da allein lebend sind unter in gewissen Betreuungszyklen.
Genau.
Das auch funktioniert im Alltag, aber wenn die Sondersituation kommt, geht es einfach schwierig.
Genau. Naja, und aber ein Punkt, den möchte ich immer unterstreichen bei den Menschen, ja, mit besonderen Fähigkeiten hätte ich vorher gesagt oder besonderen Bedürfnissen. Ich habe letztens gelesen, es ist ein Autist, der als Torwart unwahrscheinlich stark ist. Also der spielt irgendwo Fußball, er ist aber Autist. Ne, also der kann sich wohl so auf den Ball fokussieren und hält da fast alles. Also hätte ich so nicht geglaubt. Oder, und das ist der Punkt. Wir wissen nicht, was die Leute benötigen und wir wissen auch nicht, was die können. Und die können manchmal ganz tolle Sachen, die wir im Bevölkerungsschutz auch brauchen. Ganz abgesehen davon ist es viel, viel leichter, Menschen, sage ich mal, oder mit Menschen umzugehen, die in Krisensituationen etwas tun können, als wenn die sich hilflos fühlen. Und das sind so genau zwei Punkte. Wir müssen mit den Betroffenen oder mit Vertretern der Betroffenen im Vorfeld sprechen. A, welche Bedürfnisse haben sie? Und B, was können sie? Und das gilt für uns doch auch. Guck mal, ich gehöre zu den Babyboomern. Wir gehen jetzt alle in Rente. Wir können nicht mehr so besonders schnell laufen und in ein paar Jahren brauche ich vielleicht auch einen Aufzug, um zur U-Bahn zu kommen. Aber mit ein bisschen Glück funktioniert mein Verstand ja noch und ich habe noch Erinnerungen aus Krisensituationen von früher. Also ich habe unter Umständen Fähigkeiten, die die jungen Einsatzkräfte, Einsatzführungskräfte nicht haben. Dafür fehlt mir was anderes. Und genau das muss man versuchen rauszubekommen und dann die Menschen optimal A, behandeln und B, einsetzen.
Da bin ich voll bei dir. Es hakt bei mir nur an einer Stelle. Ich muss ja erst mal wissen, wer in meinem Bereich alles überhaupt Hilfe braucht in irgendeiner Form oder brauchen könnte, je nach Szenario. Das ist ja ein Riesenaufwand, das irgendwie zu eruieren und rauszufinden, welche Teile der in meiner Zuständigkeit lebenden Bevölkerung brauchen generell Hilfe und welche Teile, wie du gesagt hast, Andreas, werden je nach Szenario auf einmal zu vulnerablen Gruppen, dadurch, dass entweder die Maßnahmen sie dazu bringen oder das Szenario an sich das eintritt.
Genau. Das ist ein Problem der heutigen Gesellschaft. Oder die heutige Gesellschaft verschärft das Problem. Nachbarschaftshilfe war früher stärker als heute. In Dörfern sowieso, aber auch in vielen Großstädten hat man in seinem Kiez gelebt. Man kannte die Nachbarn, man kannte sich untereinander. Also es gab so einen dörflichen Zusammenhaltscharakter auch in Großstädten. Also es gab halt diese Kieze. Ne? So. Das löst sich mehr und mehr auf. Das ist teilweise auch politisch gewollt. Alle sozial Schwachen sollen nicht in einem Region wohnen und alle Reichen in der anderen. Nur ob die Solidarität, wie sie früher teilweise gewesen ist, in solchen gemischten Communities auch so groß ist, weiß ich nicht, musste man die Soziologen fragen, wird man vielleicht auch erst in einigen Jahren wissen. Aber es sind so Trends, die eintreten. Es gibt diese Treffpunkte nicht mehr oder immer weniger. Früher ist man halt nach der Arbeit in seine Eckkneipe gegangen, hat die Nachbarn dort getroffen. Heute gehst du zum Tennisspielen zum Roten Baum, du gehst in die Elfi, Konzert hören, andere sitzen vor dem Fernseher nur noch rum. Einfach das Freizeitverhalten der Menschen hat sich komplett verändert und von daher ist es schwieriger, also so Solidarität untereinander zu haben, also wirklich ein Gemeinschaftsgefühl in bestimmten Stadtteilen zu erzeugen. Interessanterweise bei Corona ist es mir zumindest aufgefallen, dass es wieder Leute gab, die haben das versucht auszugleichen. Also das waren wieder Spontanhelfende. Hier an unseren Bäumen hängen Zetteln. Wir machen Einkaufshilfe, ruft uns an, ne, für ältere Menschen, ihr braucht nicht einkaufen zu gehen, sondern wir rennen in den Supermarkt, dann seid ihr sicher, wir stellen das vor der Tür mit dem Geld, sag ich mal, kann man dann immer noch regeln. Also urplötzlich gab es wieder sowas, aber das sind solidarische Strukturen, die erst in der Krise neu entstehen, die haben wir teilweise nicht mehr so, wie sie früher gewesen ist. Und dann kommt noch ein Punkt hinzu, den habe ich letztens gelesen, früher gab es den Postboten, der überall rumgelaufen ist, der kannte seine Leute.
Der hat alle gekannt.
So ist es. Und wenn die Post das jetzt noch privatisiert, wie das ja im Paketdienst schon der Fall ist, dann bricht das auch urplötzlich weg. Was es dann aber für uns schwierig macht, wenn es zur Krise kommt, wirklich an Informationen heranzukommen. Gibt es noch jemanden, der seinen Bereich kennt? Der ruft dann vielleicht im Krisenstab auch an. Da ist Oma Müller, die habe ich jetzt schon seit 3 Tagen nicht gesehen. Da muss was passiert sein. Aha. Meine Empfehlungen sind das immer als erstes im Vorfeld wirklich an alle Menschen zu appellieren, solidarisch zu sein in der Krise. Kümmert euch um eure Nachbarn, um die Nächsten. Auch wenn Menschen draußen auf der Straße ein Problem haben, hilft denen. Nehmt den auch in eure Wohnung auf, sag ich mal. Also man muss in Krisensituationen sicherlich solidarisch handeln. Da muss man die Bevölkerung immer wieder darauf hinweisen. Und der zweite Punkt ist wirklich, in Szenarios zu denken und überlegen, wenn ich in der Situation wäre, also ich bin Hamburger, mir wird das Leben in Hamburg schwer, weil es keine Lebensmittel mehr gibt oder sonst irgendetwas. Was werde ich denn machen? Ich werde in die Landkreise gehen. Ne? Also die Gemeinden um Hamburg herum, die sich vielleicht darauf vorbereiten, 3.500 Menschen zu versorgen im Krisenfall, bei Stromausfall, die haben es dann vielleicht mit 30.000 Menschen zu tun. Und, ja. Und dann kann natürlich der Bevölkerungsschutz da vor Ort noch sagen, oh, ich habe mich nur auf 3.500 Leute vorbereitet, die anderen müssen sehen, wie sie vorankommen. Nee, das funktioniert ja nicht. Dann sind 30.000 Leute da und die müssen versorgt werden. Also von daher, man muss genau diese Worst-Case-Betrachtung anführen und keiner, ist egal, in welcher Funktion er ist, kann sich damit dann rausreden, ich bin ja nicht zuständig. Das interessiert die Menschen im feuchten Kehricht. Also wenn wir jetzt hier in den Nachbarort gehen und ich komme da hin und will Essen und Trinken haben und dann sagt er, ja, für Katastrophen sind wir aber als kreisangehörige Gemeinde nicht zuständig, wende dich mal an die Kreisverwaltung da 50 Kilometer entfernt. Das werde ich dem Feuerwehrkommandanten dann schon erklären, an wem ich mich da halte. Ne?
Aber Andreas, heißt das denn, dass wir so ein grundsätzliches Systemproblem haben im Katastrophenschutz? Also müsste der irgendwie anders aufgestellt sein von der Grundstruktur her? Oder wie gehen wir damit um?
Also erstmal eine ganz spannende Frage. Ich glaube, dass im operativen Bereich, also wenn es darum geht, den Menschen in den ersten Stunden nach einer Katastrophe zu helfen, da sind wir gnadenlos gut aufgestellt. Wir haben ungefähr 1,8 Millionen ehrenamtliche Helferinnen und Helfer in Deutschland, die mehr oder weniger sofort tätig werden können. Also die Feuerwehrleute innerhalb von Minuten, THW und Hilfsorganisationen innerhalb von Stunden sind die einsatzbereit und können den Menschen helfen. Das ist ein System, was weltweit oder wo die Welt wirklich uns drum beneidet. Das kaputt zu machen durch irgendwelche anderen Strukturen, das wäre grob fahrlässig. Also sprich, für den operativen Einsatz der ersten Stunden ist unser System wirklich sehr, sehr gut. Was bei der Vorbereitung, sprich Einsatzpläne entwickeln, Ausbildung zu treiben, Risikoanalysen zu machen, da ist sicherlich Verbesserungspotenzial da. Also da muss nicht jeder das Rad neu erfinden. Ne? Also wenn es, was weiß ich, eine Evakuierungsplanung gibt, da gibt es große Teile, die können in jedem Landkreis von jeder Katastrophenschutzbehörde benutzt werden. Das BBK bemüht sich auch, solche Papiere zu veröffentlichen. Es gibt da einiges zu, auch zu Stromausfall, zu Cyberangriffen. Auch vom BSI gibt es da Unterlagen. Aber es macht schon Aufwand und da könnte man sicherlich gewisse Pläne vereinheitlichen, auch von unterhalb der Kommunen und Kreise, dass man einfach sagt, eine gewisse Planung, Katastrophenschutzplanung mache ich für drei Kreise zusammen, wenn die Kreise ähnlich strukturiert sind. Ne? Also wenn es da gar nicht so große Unterschiede gibt. Da kann man sicherlich viel deutlich besser werden. Man kann deutlich besser werden, dann Aus- und Fortbildung, habe ich schon gesagt. Da gibt es große Mängel noch. Das ist aber im großen Ganzen gibt es da zwei Probleme in meinen Augen. Einmal natürlich die Kapazitäten. Es gibt viel zu wenig Kapazitäten in Deutschland für die vielen Helfer, die wir haben. Und das Zweite ist, dass man sich gelegentlich mal überlegen sollte, ob man immer das Neueste, das Beste, das Schönste ausbilden muss. Also müssen wir unsere Leute befähigen, auch noch, sag ich mal, dass die alle Drohnen fliegen können oder dieses oder jenes, also jeden technischen Schnickschnack können. Oder sollten wir uns da darauf konzentrieren, gewisses Basiswissen auszubilden, sag ich mal, um 80% Qualität zu haben, dann aber über alle Helferinnen und Helfer und nicht 100% bei einigen wenigen. Ein großer Punkt ist, und da sind wir wieder am Anfang unseres Gespräches angekommen, einfach aus Fehlern lernen, also unsere Fehlerkultur. Wenn wir einen Fehler machen, auch als Einsatzleiter dazu stehen und sagen, das und das ist mir passiert, aus den und den Gründen habe ich diese Fehler gemacht, bitte lernt daraus. und dann auch vernünftige Einsatznachbesprechungen machen, vernünftige Auswertung von Einsätzen machen, die auch nicht wahnsinnig dick sind, weil dafür haben wir wieder keine Zeit, wo die relativ kurz sind und wo das Wesentliche, sage ich mal, kommuniziert wird.
Diese Fehlerkultur, die du ansprichst, kenne ich von diversen Einsatzkulturen schon. Also in Einsatzkräftenachbesprechungen ist das ja durchaus häufiger der Fall, dass man ganz offen auch aus der Mannschaft raus von unten nach oben auch offen Fehlerkritik üben kann.
Also die Fehlerkultur ist besser geworden in Deutschland. Zu meinen Zeiten, wo ich noch jünger war, da haben wir keine Fehler gemacht. In Anführungszeichen, genau. sage ich mal, da waren wir die Helden, die alles richtig gemacht haben. Die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei und trotzdem kann es doch verbessert werden. Man macht sich ja angreifbar, ne? Das weiß man doch, dass das so ist. Wie konnte ihm das passieren? So, klar macht man sich angreifbar, aber es gibt bestimmt eine ganze Reihe Kolleginnen und Kollegen, Kameradinnen und Kameraden von uns, die das noch nicht erlebt haben und die sagen, oh ja, stimmt, muss ich nächstes Mal drauf achten. Ja. Und das ist der Punkt. Ich meine, Schlaumeier, Besserwisser, Leute, die uns kritisieren, die gibt es massenhaft. Und da kannst du machen, was du willst, die wird es immer geben, dagegen kannst du dich nicht wehren. Aber auch wirklich mal offen zu sagen, also wisst ihr, da habe ich mich vollkommen blöde angestellt in der Situation. Ich kann mir das heute gar nicht vorstellen, warum mir das so passiert ist. Ist doch in Ordnung, wenn dadurch die Jungen oder andere Kameradinnen und Kameraden dadurch lernen. Es geht ja darum, wir wollen ja als Masse besser werden. Es ist ja nicht wie beim Fußball, dass Bayern München schon wieder Meister wurde. Übrigens mein Glückwunsch nach Bayern. sondern es geht ja darum, den Menschen, die bei uns hier leben, dass es denen einfach gut geht, auch in Krisensituationen oder besser geht. Und von daher spielen wir ja miteinander. Es ist ja nicht, wir sind besser als die anderen. Das ist ja nicht das Spiel, was wir spielen im Bevölkerungsschutz.
Das würde ich ganz gerne schon fast als Schlusswort von dir nutzen, Andreas. Wir sind so ziemlich am Ende der Zeit angekommen. Ja, die Fehlerkultur ist unglaublich wertvoll und wichtig. Funktioniert, wie du schon gesagt hast, auch bei den Einsatzkräften immer besser. Ich würde mir nur wünschen, dass wir sie auch auf die politische Führungsebene ähnlich ausrollen könnten. Da habe ich oft das Gefühl, dass das noch nicht angekommen ist und dass das auch ein Grund der Politikverdrossenheit in unserem Land sein kann. Ja, und dann danke ich dir schon mal für alle unsere Zuhörer. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da, abonniert unseren Kanal. Und wir freuen uns auch natürlich über Feedback von euch, entweder über Kommentare oder E-Mails. Ich bedanke mich schon mal recht herzlich fürs Zuschauen und Zuhören, fürs Dabeisein. Sag Andreas, danke für das schöne Gespräch. Mit dir macht es immer wieder Spaß. Vielen lieben Dank, Andreas. Grüße nach Hamburg.
Ja, danke schön, Manuel. Auch mir hat es wieder Freude gemacht, heute mit dir zu sprechen. Und schöne Grüße nach Bayern. Bis demnächst wieder. Ciao.
Möchtest du mehr von Crashkurs Krise hören? Dann geh auf anmelden.debug.eu/dialog und trage dich ein. So bekommst du exklusive Sonderfolgen und die neuen Folgen vorab. Reiche deine Fragen ein. Vielleicht geht's in der nächsten Folge schon um dein Thema. anmelden.debug.eu/dialog. Sei dabei.